HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, Sie hören den HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Es ist Neujahr. Und was macht Ihr Kater? Sie sind hoffentlich gut reingerutscht gestern und gehen diesen ersten Tag im neuen Jahr 2017 entspannt an. Wir haben aus einer langen Liste meiner Gäste aus dem Jahre 2016 ein paar Highlights ausgewählt. Die Schauspielerin Jessica Schwarz, die ist ein hessisches Mädchen, geboren in Erbach im Odenwald, lebt aber heute in Wien. Und sie steht natürlich ständig vor der Kamera. Und von ihr wollte ich mal wissen, wie es um ihre Verbundenheit mit Hessen eigentlich steht und ob das Hessische noch gut über die Lippe geht.
Ja, also ganz so gut ist mein Oderwellerisch auch nicht mehr, muss ich gestehen.
Oderwellerisch auch nicht mehr.
Ich höre es trotzdem lustigerweise ganz gerne.
Also, wie riecht Michelstadt? Welche Gerüche kommen hoch? Kindheit?
Regen auf Kopfsteinpflaster mag ich besonders gerne. Und es muss dann auch Kopfsteinpflaster sein, weil ja zwischendrin Erde auch ist. Aber auch einfach so im Frühling, ne? Wenn ich reinfahre nach Michelstadt und ich kann irgendwie das Fenster runter machen und es gibt einfach wirklich noch viel Waldbestand und viel Wiesenbestand und einfach so dieses Frische, das merke ich, das ist schon sehr, sehr, sehr verankert.
Aber
und
wenn Sie das Radio voll laut aufdrehen, an der großen Kreuzung in Michelstadt stehen bleiben, dann ist doch sofort die Fantraube da und sagt, Mädchen, bist wieder zu Hause,
hey,
oder?
Du warst ja schon so lange in der Dome. Ich brauche tatsächlich, um zum Bäcker zu gehen, ein bisschen länger als früher. Das ist, weil man dann schon den einen oder anderen und natürlich halten alle gerne ein kleines Schwätzchen und das gehört auch dazu und das mag ich auch so. Also so, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist zu Hause und man kennt die Leute. Es ist schön. Also ich merke einfach, dass ich tatsächlich tiefe Wurzeln aus der Kleinstadt mit Land und Luft und Leuten habe und die auch nicht loswerde. Ganz im Gegenteil.
Aber was heißt das denn? Was ist denn der Pluspunkt?
Zurück.
Das klingt sehr nach verankert sein, nach zu Hause sein.
Ja, auch nach einer gewissen. Guck mal, da bin ich schon drin hier im Hessischen.
Hi Menschen, lass es raus.
Es ist halt einfach eine Bodenhaftung, eine Bodenständigkeit da, die ganz schön ist.
Manchmal schaffen wir es, unsere Gäste am Sonntag zu überraschen.
Ja.
Und das versuche ich jetzt mal mit unserem Gast, der in der Leitung ist. Hallo.
Hallo.
Ja, hallo. Hier ist die Ines Hammann, geborene Korndörfer.
Ach, hallo, wie lustig.
Haben Sie eine Ahnung, wer das ist?
Ja, natürlich. Aus Michelstadt.
Ja.
Wir kennen uns sehr lange und ich habe dich auch gerade erkannt, Ines. Also ich wusste.
Am Hallo schon?
Ja. Cool. Also ganz im Ernst. Also weil die Ines hat schon, du hast schon eine sehr eigene Stimme, finde ich auch. Und das höre ich immer raus. Und wir sehen uns ja auch immer wieder zu Hause.
Ja.
Wie erleben Sie denn die Karriere von Jessica?
Ja, da ich sie schon von Kind auf kenne, haben wir es natürlich alle verfolgt. Die ganze Familie ist Fan von ihr. Und wir sind da immer ordentlich dabei.
Ach, wie lustig, ey. Super cool.
So, ja. Ihr Lieben.
Wie
also,
schön.
Liebe Ines, wir bedanken uns.
Gruß
und
in die Heimat.
Gruß in die Heimat, ja. So, nach den alten Schulfreundinnen doch nochmal zu den Männern. Ist ja auch immer die Gefahr groß, dass man sich bei Dreharbeiten auch verliebt, oder?
Das kann natürlich passieren. Also mir ist das auch schon zweimal passiert.
So. Aber nicht bei der Sexszene mit Matt Mikkelsen, wo jemand dann gerufen hat,
Nein. Hey,
könnt ihr den Orgasmus ein bisschen lauter spielen?
Nein, da ist das tatsächlich nicht passiert. Mats ist ja auch in festen Händen. Im Grunde ist es am schönsten, wenn der Funke überspringt, weil natürlich ein Publikum das auch immer spürt. Meistens sind diese Vorgänge des Verliebens auch ein bisschen technisch gestaltet. Weil man natürlich am Anfang sich vielleicht noch ein bisschen schämt. Ich weiß nicht, Tom Schilling und ich hatten bei unserer Verschwendet deiner Jugend-Sexszene haben wir erstmal 3 Jägermeister vorher getrunken. Da waren wir noch jung und klein und hatten einfach Angst. Und irgendwann merkt man, das ist es ja gar nicht, sondern natürlich ist das normal, dass da die Barrieren erstmal fallen müssen. Es ist ganz klar, dass ein Regisseur auch von außen dann in dem Moment einfach auch sagen kann, und jetzt einfach doch noch mal ein bisschen intensiver, ein bisschen lauter einfach. Ich möchte, dass das irgendwie doch was Animalischeres bekommt, ja.
Ihre Eltern, ist das richtig, hatten die mal ein Bütchen?
Ja.
Was muss unbedingt rein in ein Riesenbütchen?
Alle Magazine der Welt.
Ja.
Das ist auch tatsächlich bei mir geblieben bis heute. Ich bin eine wahnsinnige Zeitschriftenleserin.
Fresserin. Weiße Mäuse und saure Gurken auch?
Nee, die gab es nicht dafür. Panini-Bilder und Silvesterraketen.
Ah,
ich war wirklich sehr beliebt in der Schule.
Das glaube ich. Würden Sie, wären Sie heute 16, an einer Modelsendung teilnehmen?
Ah, interessant. Ja, ich gucke mir das natürlich trotzdem auch ab und zu an. Warum nicht? Also es ist, ja, klar.
Ihr peinlichstes Erlebnis am Set?
Oh Gott, mir ist vor kurzem was total Peinliches passiert. Wirklich, das war nicht am Set, aber das war bei der Arbeit. Da war ich, wurde ich von Maserati eingeladen, um das den neuen Levante vorzustellen. Und meine Eltern meinten, ach, da kommt auch einer. Ich glaube, das ist ein Fußballer. Ich glaube, Werder Bremen oder so. Und ich so, echt? Und stand dann mit Clemens Schick und diesem Tom da. Und ich so, sag mal, und bei wem spielst du nochmal? Er so, ist auch geil, wie bei wem? Und ich so, ja, Werder, oder? Und er so, Entschuldigung? Und Clemens Schick nur so, Jesse, das ist Tom Laschenjahr, der spielt irgendwie bei Game of Thrones mit. Und ich so, fuck!
Beim Entscheidung treffen, sind Sie schnell oder langsam?
Wahnsinnig kompliziert.
Leider hab ich mir schon gedacht.
Aszendent Waage, keine Chance, wirklich. Ich habe jetzt, glaube ich, 6 Jahre gebraucht, um eine Kommode fürs Schlafzimmer zu finden.
Oh, das ging aber schnell. Da ist ja schon die Tapete, der Vorhang und das Bett schon wieder völlig veraltet. Jessica Schwarz, es war sehr schön. Danke fürs Kommen. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Auch im Jahr 2017 heißt es sonntags um diese Zeit. Hier ist der HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer und wir beginnen das Jahr mit einer Auswahl unserer Gäste aus dem vergangenen Jahr. Von Jessica Schwarz haben wir eben nochmal erfahren, dass sie fest mit ihrer Heimat Michelstadt verankert ist, obwohl sie ja in wunderschönen Wien lebt. Jetzt möchte ich Ihnen aber einen Mann vorstellen, der lebt, atmet und liebt die Theaterbühne. Oliver Rehse, Intendant des Frankfurter Schauspielhauses, ein Theatermann durch und durch, geboren und aufgewachsen in der Nähe von Paderborn. Dort hat er eben auch seine Liebe zum Theater begonnen, entflammt als Theaterfan. Und ich wollte von ihm wissen, ob ihn seine Eltern in dieser Theaterleidenschaft eigentlich unterstützt haben.
Absolut, indem mein Vater mich zum Theater gebracht hat. Pause, er ist nicht mit reingegangen. Aber er hat mich sehr hingebracht und er hat mich wieder abgeholt, wenn es keine Busse gab, also nachts. Da sind sie ja aufgeschmissen, können nicht mit dem Taxi fahren. Und als ich mal mit Will Quaadt flieg, dem berühmten Schauspieler, neben dem lief ich einher, als der ein Gastspiel da gemacht hat, eine Tournee. Und ich brachte den schon ziemlich blinden Mann vom Gastspielort zu seinem Hotel. Und mein Vater fuhr langsam mit dem Auto hinterher. Denn ich wollte nicht, dass wir den Quartblich im Auto mitnehmen, weil ich wollte natürlich mit dem reden.
Das Gespräch wäre im Auto mit Ihrem Vater nicht möglich gewesen?
Die Fahrt wäre ja viel schneller gewesen. Ah. So habe ich den doch dahin gewalkt und der ging sehr langsam. Also hatte ich eine halbe Stunde mit ihm und sonst hätte ich nur 7 Minuten gehabt.
Waren Sie als Jugendlicher, als junger Mensch dann ein Einzelgänger, der ins Theater gebracht wurde oder hatten Sie Wegbegleiter?
Naja, ich hatte dann ja ganz schnell die Schauspieler. Man kann ja im Theater, es gibt ja dann hinterher Publikumsgespräche, da kann man mit den Schauspielern reden, wenn man 3 interessante Fragen stellt. Ich bin ein Fan von euch, ich habe das gesehen und das gesehen und schon kriegt man eine Einladung zum Mittagessen zu denen nach Hause und auf diese Art und Weise habe ich gesehen, dass so wie Schauspieler da gelebt haben, habe ich mir gedacht, so ist es am Theater, das will ich auch. Es ist gar nicht, dass ich jetzt nur die holde Kunst haben wollte. Ja, ich habe in Paderborn damals eine ungestrichene Kabane- und Liebeaufführung gedauert und ich sage Ihnen, ungestrichen dauert das 5 Stunden. Mein Vater war geschockt, als ich ihm sagte, weil er, ich musste mal anrufen, wann ist es zu Ende? Antwort, ja, nachts um 1. Ich fand es unglaublich, hat mich tief geprägt. Und dann halt diese Bohème bei den Leuten da.
Aber dieses erste Gefühl, diese ersten Momente, wenn Sie sich noch an diese Begegnung erinnern, ist davon heute etwas noch da, wenn Sie heute ein Theater
ganz
wieder
viel,
betreten?
Ganz viel, jeden Abend. Das ist ein magischer Moment, ja, wenn so ein Abend losgeht. Und auch wenn ich in meinem Leben natürlich unendlich viel schlechtes Theater gesehen habe, habe ich jedes Mal, bevor es losgeht, die innige Hoffnung, dass es mich berühren wird, dass es mich umwaffeln wird. Mhm. Theater zeichnet sich für mich dadurch aus, gutes Theater, dass es im Kern eine Wahrhaftigkeit hat. Aber wenn ich so einen verlogenen Theaterton höre, wenn ich so ein als ob Theater vorgespielt kriege, dass ich sagen muss, wenn ich drin geblieben wäre, hätte ich am Ende gebuht. Also es ist einfach besser, ich gehe.
Ich glaube, es gibt aber auch welche, die bleiben extra sitzen, um am Ende dann zu buhen, die sich ja, genau auf diesen das Moment dann
als ehrlich gesagt, gut, dass ich als junger Mensch nicht bei mir selber im Theater sitze, weil früher habe ich schon gelegentlich gebuht.
Gibt es ein kleines Buh und ein großes Buh? Ein bösartiges und ein wirklich schmerzhaftes?
Also Buhs sind ja für den Applaus extrem gut. Weil wenn Sie früh ein Buh setzen, ja. Ein provokantes Buh. Also sozusagen Stück fertig, Black und dann ruft einer Buh. Dann können Sie sicher sein, dass der Applaus hinterher doppelt so laut ist, wie er sonst gewesen wäre.
Den würden Sie aber niemals bewusst platzieren, diesen Buh.
Nee, das fände ich auch, das fände ich langweilig.
Wie Anklatscher in Fernsehshows.
Ja, fände ich langweilig. Also dafür ist Theater ja live, dass alles live ist und auch der Applaus.
Es ist aber auch ein bisschen feige, ne? Weil es ist ja dieser kleine Moment der Stille, bevor alle überlegen, okay, wie klatsche ich jetzt?
Ja,
trampel
stimmt.
Ich? Oder und es ist ja noch diese Dunkelheit. Also auch ein bisschen feige in diese Dunkelheit hinein,
total,
das Buh zu rufen.
Jawohl, stimme ich zu. Yes.
Gut, das kleine Bu, das etwas schüchterne Bu vielleicht.
Also das schüchterne Bu ist, wenn so ganz spät, wenn der Regisseur kommt, dann kommt er immer Bu, weil da muss man sagen, ich finde eigentlich so ein Bu, das aus voller Seele kommt, tief von unten und das wirklich sagt, ich fand das unmöglich, was ihr gemacht habt heute Abend. Das ist ja ein Ausdruck von Leidenschaft. Und Theater ist etwas sehr Leidenschaftliches. Und,
aber es ist auch so subjektiv. Es kann doch sein, dass der Buhr mit einer eigenen Haltung kommt, die sich nicht als Einheit ergibt mit dem, was das Ensemble ihm geboten hat.
Natürlich nicht. Also ehrlich gesagt, die Buhs, die ich schlimm finde, sind, wenn die so gegen einzelne Schauspieler gehen, was auch extrem selten passiert. Ich erzähle Ihnen mal die Geschichte von meinem persönlich schlimmsten Bu. Ich habe mal, als ich als Hospitant anfing mit 20 in den Münchner Kammerspielen, in der Pause schon gebuht. Ja, weil ich es so schlecht fand. Ich weiß auch bis heute natürlich noch genau, was es war. Und ich, Depp, erzähle das der Soufflöse dieses Stückes, die auch die Soufflöse war von dem Stück, in dem ich hospitiert habe, also in dem ich als Gast dabei war, erzähl das der noch in der Kantine und sagt, das fand ich ja unmöglich, habe ich gleich gebuht und so. Am nächsten Morgen liegt beim Pförtner ein Zettel, damals gab es noch keine Handys, ich möchte bitte zum Intendanten kommen. Natürlich hatte die das brühwarm den Schauspielern weitererzählt, die daraufhin gesagt haben, was ist los, unsere eigenen Leute buhen uns aus, alles klar, wir spielen nicht weiter. Also die Vorstellung drohte abgebrochen zu werden, davon ahnte ich natürlich nichts und am nächsten Morgen kriegte ich so die Ohren lang gezogen und das habe ich natürlich niemals wieder vergessen. Seitdem weiß ich, dass man gegenüber den Schauspielern, die da oben, die armen Damen und Herren, die da oben auf der Bühne stehen, ja, um nicht zu sagen arme Schweine, die wissen es doch am genauesten, wenn mal etwas nicht stimmt. Wenn
ja,
eine Aufführung,
die das?
Na klar, das wissen die schon, bevor
dann
die Premiere
stattfindet. Was? Vorher
ist doch
schon?
Klar, weil man manchmal weiß man doch genau, oh Gott, wissen Sie, wir haben 7 Wochen Zeit, so ein Stück zu machen. Manchmal sind die Vorlagen nicht so gut, manchmal haut was mit der Chemie zwischen den Leuten nicht hin. Niemand schafft es bei 30 Premieren in der Spielzeit nur Hits zu landen. Und wenn mal etwas vor die Wand fährt, dann wissen die Schauspieler das ganz genau. Aber im Gegensatz zum Intendanten, der dann in seinem Büro sitzt, muss der Schauspieler das Ding ja noch 20, 30, 40 Vorstellungen lang spielen. Und die dann in die Pfanne zu hauen, muss ich sagen, in der Tat, das war sehr dumm von mir.
Sagt Oliver Rehse, Intendant des Frankfurter Schauspielhauses, der künftig aber auch Intendant am Berliner Ensemble sein wird. Ja, Kopfreisen, das ist Theater. Bühne verführt zum Denken, zum Nachdenken, zum Fühlen. Und den kleinen Unterschied vom großen und kleinen Bu, den kennen Sie jetzt auch. Also, vielleicht haben wir die Lust auf einen Theaterbesuch für Sie geweckt. Das ganze Gespräch mit Oliver Rehse können Sie, so wie alle anderen Gespräche von heute auch, nochmal nachhören auf hr3.de. Hier ist HR3, der Sonntagstalk. Mein Name ist Bärbel Schäfer und wir nutzen diesen 1. Januar erstens, um nochmal zu hören, ob es Ihnen wirklich gut geht, ob Sie wach sind, aber eben auch, um nochmal auf das vergangene Jahr gemeinsam zurückzuschauen. Mit einem Best-of, die interessantesten Gesprächspartner aus 52 Wochen Sonntagstalk. Oft sind meine Gäste Schauspieler, Popstars, Künstler, Regisseure, Comedians. Aber auch ein Gespräch, das super spannend war, hatte ich mit einem Mann, der quasi täglich genau das Gegenteil von Trubel, Glamour und roten Teppich erlebt. Peter Wohlleben ist Förster in der Eifel. Und da ist es grün und da ist es ruhig. Gelegenheit, das geheime Leben der Bäume zu erkunden. Und darüber hat er gleich einen Bestseller geschrieben, der eben genau so heißt, das geheime Leben der Bäume. Er war im Januar 2016 mein Gast und ich habe ihn gefragt, ob es ihn schmerzt als Baumfreund, wenn er jetzt überall hier diese abgehackten, entsorgten Weihnachtsbäume sieht.
Nee, nicht wirklich. Also für mich sind Tannenbäume sowas Ähnliches wie Gemüse, also wie Kartoffeln oder Weißkohl.
Bitte?
Ja, das wird auch
wir hatten Gemüse über Weihnachten.
Ja, sozusagen. Also ich meine, das wird auch industriell angebaut auf Plantagen. Das hat mit Wald nichts zu tun. Also von daher ist das okay. Also jeder, der einen Weißkohl kauft und hinterher in irgendeiner Form entsorgt, der kann das auch mit Tannenbäumen machen. Also das ist für mich in Ordnung.
Jetzt habe ich Freunde, die haben so einen in so einem Plastikeimer mit so einem kleinen Ballen gekauft. Ne? Ah, ich merke schon, sie ziehen die Mundwinkel
gefährliche
hoch.
Sache.
Die
ja.
fühlten sich sehr viel besser und haben gesagt, den Pflanzen pflanzen wir nachher in unseren Garten. Das ist nicht so schlimm, als wenn ich so einen abgesägten Tannenbaum kaufe. Können die sich wirklich besser fühlen?
Also besser fühlen kann man sich mit allen möglichen Dingen, von mir aus auch mit eingetopften Weihnachtsbäumen. Man verschiebt das Problem allerdings und das sieht man schön in den Vorgärten. Also machen Sie mal einen Spaziergang, vielleicht jetzt am Sonntag durch die Vorgärten und dann sehen Sie überall Blaufichten. Die waren ja früher mal in Mode als Weihnachtsbäume. Die hat man dann mit Ballen in den Garten gepflanzt, weil es einem so leid getan hat.
Ja, aber die sind ja offensichtlich noch da.
Ja, die sind offensichtlich noch da. Die sind jetzt so 15, 20, 25, 30 Meter hoch und auf einmal gefährden die das Haus. Und die dann wieder abzubauen, das kostet ungefähr 500 bis 1000 Euro. Also von daher, trennen Sie sich lieber jetzt.
Das also soll man schon mal in die Zukunft planen und 30 Jahre im Voraus denken. Ja. Was sind denn die härtesten Bedingungen, die ein Baum haben kann? Wenn man jetzt an all diese Straßenbäume denkt, an denen wir hier vorbeifahren, die Hunde ertragen, die das Salz ertragen, die den Lärm ertragen und die auch einsam da ja eigentlich rumstehen.
Genau, also Straßenbäume, die haben wirklich ein ganz hartes Los. Also sind eigentlich die stillen Helden der Stadt, so kann man es mal nennen. Denen fehlt dieses ganze Sozialvernetzte. Die wachsen auf ohne Erziehungsberechtigte. Das sind wirklich Straßenkinder des Waldes. Die wachsen natürlich erstmal sehr schnell, weil sie eben nicht gebremst werden. Diese Bäume verausgaben sich und dann stoßen die mit ihren Wurzeln irgendwo ans Kanalnetz und dann untersuchen Fachleute, hey, Moment, diese Kastanie oder diese Platane, die wächst in unsere schöne Wasserleitung rein. Das wird analysiert und dann wird der Baum halt gefällt. Und wenn er dann denn doch stehen bleibt, dann erträgt er sehr viel Hitze, sehr viel Staub, sehr viel Licht. Bäume müssen übrigens auch nachts schlafen. Und wenn die an der Straßenlaterne stehen, dann ist die Lebenserwartung nicht mehr so hoch. Das ist so ein bisschen so wie, naja, ich will jetzt nicht sagen Folter, gibt es ja auch als Foltermethode. Mhm. Aber wenn ständig rund um die Uhr Licht ist, dann kommen diese Bäume nicht zur Ruhe.
Wir beamen uns gemeinsam, alle HR3-Hörer, in den Wald. Sie sagen ja, die haben Charaktere, das sind unterschiedliche Typen. Helfen Sie mir.
Fangen wir vielleicht mit Baumstümpfen an, da sieht man das ganz gut. In intakten Laubwäldern, speziell Buchenwäldern, gibt es uralte Stümpfe, die über Jahrhunderte am Leben erhalten werden, ohne ein grünes Blatt zu haben. Also das sieht man, Buchenstümpfe verfaulen ganz schnell und wenn die noch Rinde haben und hart sind, dann leben die noch. Und das können die nur, indem die vernetzt sind mit den anderen Bäumen. Das heißt, gut befreundet, die werden unterstützt mit Zuckerlösung und am Leben erhalten über viele Jahrhunderte.
Schreiben Sie in Ihrem Buch, da gibt es eine Stelle, wo nämlich genauso ein Baumstumpf einen Freund, Sie haben immer gedacht, das wären Steine und haben sich irgendwann mal runtergekniet und haben dann gesehen, die sind befreundet. Wie befreundet sich ein Baum mit einem anderen Baum?
Also, dass sie sich alle unterstützen, das ist normal, so wie unsere menschliche Gesellschaft, aber echte enge Freunde, die so miteinander verwachsen, dass sie gar nicht mehr ohneinander können, das kommt vielleicht in einem von 50 Fällen vor. Ne? Also als Buchecker, wenn sie zum Beispiel runterfallen, als Baumembryo und neben ihnen fällt eben ein Muffel runter, ein Stinkstiefel, dann stehen sie da für den Rest ihres Lebens neben
doof,
einem.
Doof, ich komme ja auch nicht weg.
Mist,
ja.
Pech gehabt.
Der kann ja nicht umziehen.
Nee, der kann nicht umziehen. Und wenn dann mal so ein Stumpf abstirbt, eben so ein Muffel war, ne, so ein Eigenbrötler, der verfault dann und da ist nichts mehr mit am Leben erhalten. Also das sieht man auch im Wald. Also so kann man schön die Unterschiede schon mal in Bezug auf Freundschaften entdecken.
Und jetzt sagen Sie zum Beispiel, die Birke, ich komme aus Norddeutschland, da gibt es ja so Birkenwälder in diesen ganz sandigen Boden. Die ist zum Beispiel so eine hektische, so ein bisschen nervöse Bewohnerin der Landschaft.
Also die Birke, die ist schon ein bisschen fies, muss man sagen. Also die heißt ja auch fies? Hängebirke, die hat die Zweige mit so korkartigen Warzen besetzt und das wirkt wie Schmirgelpapier. Und wenn der Wind dann so durchgeht und da steht nebendran ein anderer Baum, dann werden dem die Äste abgepeitscht. Also das ist schon, so eine Domina, könnte man sagen, ist die Birke. Ne? Also es ist ein bisschen gemein. Aha. Also die Buche zum Beispiel, die ist sehr sozial, zumindest untereinander. Die Eiche, also die typische deutsche kernige Eiche, die ist halt eher ein Weichei. Also wenn die mit Buchen zusammen steht, dann bekommt die relativ schnell Angst. Weil die der Buche im Prinzip unterlegen ist und das sieht man eben daran, dass sie so wie in so eine Klobürste so büschelweise Äste am Stamm bildet. Das ist wirklich ein Zeichen von Panik.
Bei Bäumen?
Speziell bei der Eiche. Also die Eiche ist wirklich so ein...
Aber die Eiche ist doch gerade so in Deutschland so ein Symbol für Stärke und für Beständigkeit und Ewigkeit. Jetzt ist das ein Angsthase, ja?
Also im Zusammenhang mit Buchen ist es ein Angsthase. Wenn die alleine steht, dann kann die super stabil werden, kann viele Jahrhunderte alt werden, liefert vor allem Eicheln. Das war früher ganz wichtig, dass die Schweine nochmal vor dem Schlachten sich dick und fett fressen konnten und deswegen war der Baum halt super begehrt. Aber im Wald selber ist das ein kleines Sensibelchen.
Und die Buche haben Sie jetzt gerade, was haben Sie über die Buche gesagt?
Die ist sehr sozial, die wird auch als Mutter des Waldes bezeichnet. Aha. Und das ist wirklich auch, sie ist sehr sozial, die kümmert sich um ihren Nachwuchs, sie kümmert sich um Nachbarbäume.
Moment, nicht so schnell. Wie kümmert sich eine Buche denn um ihren Nachwuchs?
Die erkennt mit ihren Wurzelspitzen, wen sie da vor sich hat. Und bei ihrem Nachwuchs vernetzt sie sich auch über die Wurzeln. Und dieser Nachwuchs, der steht im dunklen Schatten des Waldes, der großen Bäume, und wächst extrem langsam. Also in den ersten Jahrhunderten nur wenige Meter. Und damit er auf diesem Weg nicht verhungert, weil er eben kaum Licht hat, hilft die Mama über Wurzelverwachsung und stillt ihren Nachwuchs regelrecht mit Zuckerlösung.
Oh, jetzt ja, ganz rührend. Zu weit, ist das süß. Förster und Bestseller-Autor Peter Wohlleben über das geheime Leben der Bäume. Und jetzt hat er sogar einem Stadtmenschen wie mir Lust gemacht, ja, mit ganz anderen Augen durch den Wald zu gehen. Hier ist HR3, der Sonntagstalk. Heute mit dem Besten aus den vergangenen 12 Monaten. Sie hören HR3 mit dem Besten aus dem Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. 2016, das war das Schicksalsjahr der Flüchtlinge. Das bestimmende Thema in der Berichterstattung, hier auch im Hessischen Rundfunk. Angela Merkels bedeutungsvoller und viel diskutierter Satz, wir schaffen das, hatte seinen ersten Jahrestag. Das war für uns Anlass und auch Anliegen, Ende August dazu eine Sondersendung zu machen. Einer unserer Gäste in dieser Sendung war Klaus Vogel von der Rettungsorganisation SOS Mediterranee. Er und sein Team haben von Februar bis August über 2000 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet, das Leben gerettet. Ich habe Klaus Vogel erstmal gefragt, ob ich ihn Dr. Vogel nennen sollte oder gleich lieber Captain.
Ja, hallo Frau Schäfer. Sie dürfen auch Kapitän Vogel sagen.
Ja, genau. Moin, moin.
Moin, moin.
Genau. Wir sprechen jetzt über das Wasser, denn viele der Flüchtlinge kommen ja über das Wasser. Viele von uns, von unseren HR3-Hörern, haben ja vielleicht die Ferien am Meer verbracht. Aber es ist eben auch mit der größte Friedhof der Welt. Und Sie, Kapitän Vogel, sind einer derjenigen, die sich dafür einsetzen, dass Flüchtlinge eben lebend Europa erreichen, dass sie es sicher erreichen. Und das machen Sie mit Ihrer Organisation. SOS Mediterranee. Sie retten Schiffsbrüchige und waren erst vergangene Woche wieder in Sizilien und haben vor der sizilianischen Küste 551 Menschen retten können.
Ja.
Was sehen Sie, was hören Sie, was wir nicht mitbekommen, wenn wir vor dem Fernseher die Bilder verfolgen?
Wenn wir die Menschen in ihren Booten treffen, dann fühlen wir die Angst. Wir fühlen, wie diese Menschen zittern. Und wir nehmen sie an der Hand und geben ihnen eine Rettungsweste, geben ihnen zu trinken und holen sie dann in kleinen Gruppen herüber auf unsere Rettungsboote und bringen sie dann zu uns an Bord. Das ist jedes Mal eine erschütternde Erfahrung.
Und es sind ja häufig die ersten Berührungen seit Wochen nach einer oft traumatischen Flucht unter großen Gefahren. Fangen die Menschen gleich an zu sprechen? Gibt es Tränen oder passiert das Ganze eher schweigend?
Also die Menschen schreien, weil sie auf die Boote wollen. Manchmal kämpfen sie darum, als Erste auf die Boote zu kommen. Wir müssen sie beruhigen. Das ist das Allererste. Es sind Männer, Frauen und Kinder, sogar Säuglinge auf den Booten, vollkommen ungeschützt, keine Rettungswesten auf dem offenen Meer. Manche nur wenige Stunden, manche schon länger unterwegs. Das ist jedes Mal sehr erschütternd. Wir hatten jetzt am vergangenen Wochenende ein großes Holzboot mit 430 Menschen. Die sind auch unter Deck gewesen und wir wussten bis zum letzten Moment, bis wir selbst dann an Bord gehen konnten, wussten wir nicht, ob sich unten im Boot nicht vielleicht Dutzende Tote finden würden. Zum Glück haben alle überlebt.
Also es gibt eben auch keine Hinweise, wann verlässt ein Boot die Grenze zum Beispiel in Libyen, um nach Europa überzusetzen. Was wird denn den Flüchtlingen gesagt? Was erfahren sie von den Menschen, was ihnen gesagt wird, wie weit die Strecke sein würde, auf die sie sich begeben?
Das ist ganz unterschiedlich, was die Flüchtlinge erzählen und auch ganz unterschiedlich, was sie wissen. Die allermeisten kennen das Meer überhaupt nicht. Die haben keine Vorstellung davon, auf was sie sich dort einlassen. Aber sie haben auch keine Wahl. Wenn sie einmal aus einem der Länder jenseits der Sahara kommen und nach Libyen gekommen sind, dann sind sie dort praktisch gefangen. Und sie haben nicht mehr die Wahl, in ihr Land zurückzugehen, sondern sie haben nur noch die Möglichkeit, irgendwie das Geld zusammenzubekommen für ein solches Boot und sich dann auf das Meer zu wagen. Ich habe ein Erlebnis gehabt, als wir mit dem Rettungsschiff in Lampedusa angekommen sind, mit der ersten Gruppe. Da schaute ein Flüchtling zurück auf das Meer und sagte, what a big river, was für ein großer Fluss, weil er gar kein Wort hatte für das Meer.
Wissen Sie, wenn Sie auf das Boot steigen, wenn dort Mütter mit ihren Babys auf den Armen sind, wissen Sie, dass es sein kann, dass Sie Europa nicht erreicht werden?
Sobald wir diese Menschen retten, wissen wir, dass wir sie nach Europa bringen können, zum Glück. Aber diese Menschen wissen das vorher nicht. Die können das nicht wissen. Die riskieren alles.
Viele Bürger schütteln den Kopf und sagen, das ist einfach nicht machbar. Die Aufgabe ist zu groß. Wir schaffen das nicht. Sie haben Ihr Leben nun auch Ihr Berufliches verändert. Unterstützen Sie den Satz der Bundeskanzlerin, wir schaffen das? Oder sind Sie zögerlich?
Nein, ich bin nicht zögerlich. Also ich war erleichtert, als ich diesen Satz endlich gehört habe. Wir schaffen das. Das ist ja kein Statement, das alle unterschreiben und dann ist es auch schon getan, sondern das ist einfach ein Aufruf zum gemeinsamen Mut und zum Anpacken, den wir zu dem Zeitpunkt im vergangenen Jahr auch dringend gebraucht haben. Wir schaffen das, wenn wir unser Herz und unsere Grenzen offen halten für die Menschen, die in Not sind. Ja, wir schaffen das.
Was sagen Sie denn den kritischen Stimmen?
Denen sagen wir, dass sie mitkommen sollen und das Leid dieser Menschen erleben sollen. Wir haben Menschen gehabt an Bord. Wir hatten Besatzungsmitglieder, einen Erstoffizier aus der Ukraine, der war ganz skeptisch, ganz ablehnend. Der sagte, wo sollen wir denn hin mit diesen Menschen? Und vielleicht sind das Terroristen. Und wenn die ansteckende Krankheiten haben, nach den ersten 3, 4, 5 Rettungen ist er verwandelt und er ist jetzt wieder an Bord gekommen und wir haben uns umarmt und wir machen das gemeinsam. Man ändert sich, wenn man anpackt und wenn man den Menschen wirklich hilft und versteht, in welcher Not sie sind.
Respekt für Menschen wie Klaus Vogel und für das, was sie leisten. Die Sondersendung zum Thema Ein Jahr, wir schaffen das, können Sie komplett hören auf hr3.de. Für alle, die es noch nicht gemerkt haben, heute ist der 1. Januar 2017 und Sie hören den hr3 Sonntagstalk hier mit Bärbel Schäfer. Bevor wir in dieser Sendung mit neuen Gästen in die Vollen gehen in den nächsten 12 Monaten, gönnen wir uns einige Ausschnitte mit ganz besonderen Gästen aus dem vergangenen Jahr. Dieter Hallervorden, der gehört dazu. Im Oktober 2016 war er mein Gast des Tages und sein Film Ostfriesisch für Anfänger kam in die Kinos. Ein Gespräch mit einem Mann, der mit 81 Jahren noch so viel mehr Kraft hat als so mancher Schluffi mit 18. Ich wollte von ihm wissen, was ihn eigentlich antreibt.
Naja, ich kenne auch viele andere Leute, die eben zu meiner großen Verwunderung sich nach dem Ruhestand sehnen und den dann auch irgendwann genießen. Bei mir ist es anders. Ich liebe den Unruhestand. Es geht für mich immer darum zu sagen, vielleicht entdecke ich noch irgendwas, was ich noch nicht kenne.
Mhm. Sie sind dann jemand, der auch sagt, ich packe das an und setze dann Träume um.
Ja, also es gibt noch viele Dinge, die ich unbedingt noch machen will, auch außerhalb des Beruflichen. Also ich wollte immer Fallschirm springen, das muss ich demnächst wirklich mal machen. Also ich habe Segelfliegen gemacht, ich habe Tieftauchen gemacht, ich lebe in Extremen und ja, ein paar extreme Sachen fehlen mir noch.
Jetzt haben Sie vor ein paar Wochen Ihren 81. Geburtstag gefeiert.
Ja, aber gefeiert habe ich es nicht. Aber ich mache es beim 90. oder noch besser beim 100.
Beim 100. Ja. Gibt es etwas, womit Sie sich fit halten?
Nee, ich habe einfach Schwein, weil ich von meinen Eltern gute Gene bekommen habe. Ich habe einen Sohn, der gerade 18 geworden ist, der mich mit jungen Leuten ständig zusammenbringt. Ich bin jemand, der eben nicht sagt, ach, früher war alles besser, sondern vielleicht kommt das Bessere jetzt aus der Zukunft heraus. Auch diese Lebenslust, die ich habe, die Gier nach Leben, ja, das hält mich vielleicht jung.
Stört Sie das eigentlich, wenn man Sie auf das Alter anspricht?
Nein, überhaupt nicht. Also hat mich noch nie gestört.
Wundert Sie das? Dass viele so erstaunt sagen, Mann, Dieter Hallervorden ist 80, der macht so viele neue Rollen, geht so viele neue Wege und scheint eine unerschöpfliche Kraft zu haben?
Ja, ist doch schön. Also bei mir ist es so, dass ich mir sage, wenn ich jetzt jeden Tag drüber nachdenken würde, welche Krankheit könnte mich denn erwischen? Wie viel Zeit bleibt mir denn jetzt noch? Hätte ich ja gar keine Lust mehr zum Leben.
Wie ist denn das eigentlich, älter werden?
Naja, der Ausweis weist ja jetzt ein Alter aus, sodass ich eben genau weiß, so alt bin ich. Aber das Herz und der Kopf sind eben jünger. Sehen Sie mal, wenn die auch fragen, ja, müssen Sie denn noch? Nee, müssen muss ich nicht, aber der Beruf ist ja aus einer Leidenschaft entstanden und Leidenschaft tritt man ja nicht einfach tot. Es gibt eben drei Dinge, die wichtig sind, bevor man vielleicht aufhört. Die Beine müssen mich von alleine auf die Bühne tragen. Der Kopf muss noch mitmachen in dem Sinne, dass ich den Text behalte. Und unten müssen noch Zuschauer sitzen, die mich sehen wollen. Und so lange bleibe ich dann auch auf der Bühne.
Genau. Und das Schöne ist ja, dass Sie eben generationsübergreifend jetzt immer wieder neue Zuschauer wieder mit einbinden. Und die Lust am Spielen merkt man ja auch. Aber Sie sind ja auch jemand, der sich politisch äußert. Das Thema, was hohe Wellen geschlagen hat, das Gedicht von Jan Böhmermann. Sind Sie jemand, der sich dann auch dazu äußert? Führt das dann zu Reaktionen, wenn Menschen Ihnen begegnen?
Ja, unterschiedlicher Art. Es gibt Leute, die schmeißen Bierflaschen in meinen Vorgarten und es gibt Leute, die mir auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, toll, dass Sie das wagen und dass Sie sich an dessen Seite gestellt haben. Ich meinte, das hätten damals alle Satiriker tun sollen.
Warum waren so viele so still?
Naja, das kommt eben immer darauf an, ob man das Recht auf freie Meinungsäußerung nur benutzt, wenn es einem passt, oder eben generell als ein Recht wahrnimmt, das man eben wahrzunehmen hat. Gerade als Satiriker. Da habe ich mich gewundert. Aber gut, dann, also es gibt eben Leute, die einfach sagen, wann wahre ich mich aus der Deckung? Und zu den Leuten gehöre ich nicht.
Jetzt sind Sie ja jemand, der sich mit Ende 70 eben auch nochmal neu verliebt hat. Wie ist denn das Flattern der Schmetterlinge mit 80?
Es ist ein wunderbares Gefühl, also das nochmal erleben zu dürfen. Es ist ja auch nicht so, wissen Sie, ich kann ja nicht ausgehen und sagen, ich möchte mich jetzt verlieben und ich möchte jetzt die Frau finden, die in so vielen Dingen mit mir übereinstimmt. Das ist ja alles purer Zufall.
Die Jahrzehnte des Altersunterschieds, müssen Sie da manchmal ein Brückenbauer sein oder Ihre Freundin? Weil es ist ja doch eine andere Generation. Oder ist das, wenn man verliebt ist, spielt das dann keine Rolle mehr?
Das glaube ich nicht, weil da ich ja der Zukunft sehr zugewandt bin, spielt das, glaube ich, keine Rolle. Und den Altersunterschied merkt man eben nur darin, dass sie nach dem 5. Wein umkippt und ich erst nach dem 12.
Wie sind Sie denn, wenn Sie verliebt sind? Rufen Sie 5-mal am Tag an?
Naja, das macht man ja heute eigentlich so, dass man sich per WhatsApp irgendwie Nachrichten hin und her schickt. Aber das stimmt schon. 3 Stunden ohne jeden Kontakt halte ich eigentlich nicht aus.
Ist es denn eigentlich schwieriger, wenn man ein Mann in der Öffentlichkeit ist, sich eigentlich zu verlieben?
Ja, in gewisser Weise schon, weil man ja nie weiß zu Anfang, wenn man versucht zu flirten, ob man wirklich als Mensch gemeint ist oder einfach nur als prominente Person. Das ist das Schwierige eigentlich.
Und woran haben Sie diesmal gemerkt, dass es echt ist?
Na, da gibt's ja Möglichkeiten, das auf die Probe zu stellen. Und zwar, ich bin auch kein so einfacher Mensch. Ich lasse jetzt auch nicht Dinge durchgehen, wo ich denke, ach, die Frau nimmt das hin, nur weil ich prominent bin. Ich bin hier sicher, in dem Fall wird nicht der Schauspieler gemeint, sondern die Privatperson.
Das ist schön. Nächstes Jahr, Ostern, gibt es einen Kinderfilm auf dem Kinderkanal und er heißt Die Zeitmaschine. Sie spielen den Großvater und wenn man an Zeitmaschine denkt, in welche Zeit würden wir reisen?
Was mich interessieren würde, wäre zu reisen in die Zeit vor Jesus Christus. Mhm. Weil das für mich eine interessante Zeit ist, zu sehen, was ist damals passiert, aus welchen geschichtlichen Gesetzmäßigkeiten ist dort der Erlöser plötzlich aufgetaucht. Das würde ich gerne mal live erleben.
Jetzt sind Sie ja in kurzen Szenen auch bei Ostfriesisch für Anfänger Trecker gefahren. Können Sie das noch? Könnten Sie mich einladen auf eine Treckerfahrt?
Oh, gerne, selbstverständlich. Es hat mir riesen Spaß gemacht.
Da war
gemacht.
Ich ein bisschen neidisch. Treckerfahren ja, sieht aus, als macht das Spaß.
Es macht wirklich riesen Spaß. Leider durfte ich nicht so schnell fahren, wie ich wollte. Aber kann ich sehr empfehlen.
Ich bedanke mich bei Ihnen, lieber Dieter Hallervorden, und wünsche Ihnen alles Gute. Schmetterlinge haben Sie ja eh im Bauch, von daher flattern Sie jetzt hoffentlich glücklich und zufrieden davon. Ich habe Sie nicht zu lange abgehalten vom Telefonieren.
Es war ein sehr, sehr liebes und nettes Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.
Hier ist der hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Was diese Sendung ausmacht, sind nicht nur die großen, die bekannten, die prominenten Namen, die wir aus dem Kino oder Fernsehen kennen, die erfolgreich Bücher schreiben oder auf der Bühne Tausende begeistern. Es sind auch die Menschen, die im Alltag oft unentdeckt ihre Geschichten schreiben, ihr Leben meistern. Besonders neugierig war ich auf Christine Preismann. Sie ist Ärztin in einer psychiatrischen Klinik und sie sagt von sich, dass sie in zwei Welten lebt. Christine Preismann ist Autistin und lebt mit dem Asperger-Syndrom. Mit Büchern und Vorträgen klärt sie über diese Krankheit auf und deshalb fragte ich sie auch als erstes, was ist das genau, Autismus?
Ja, Autismus ist so ein ganz weites Feld und viele Leute können sich darunter auch gar nicht wirklich was vorstellen. Viele kennen nur so die Extreme, also entweder das Kind, das schaukelnd in der Ecke sitzt und so gar keinen Kontakt zur Umgebung aufnehmen kann, oder aber diese rätselhaften, skurril wirkenden Menschen mit den besonderen Begabungen, die zum Beispiel im Hubschrauber über Rom fliegen und dann die Stadt aus der Erinnerung aufzeichnen können. Die meisten autistischen Menschen, die meisten Menschen mit Asperger-Syndrom, einer Form des Autismus, sind aber doch recht normal wirkende und recht unspektakuläre Menschen, die einfach auf verschiedenen Gebieten Schwierigkeiten, Besonderheiten haben, auf anderen Gebieten dann auch wieder einiges sehr gut können und die mit ein bisschen Unterstützung oft ganz gut auch ihren Alltag meistern können.
Vielleicht fangen wir an mal mit einfachen Dingen, ob das eine Berührung ist, eine Begrüßung ist, miteinander in Kontakt zu treten, dass da, glaube ich, viele auch denken, es gibt eine Schwierigkeit. Ist das denn so?
Also viele Menschen wissen nicht so wirklich, wie sie uns begegnen sollen. Soll ich die Hand geben? Soll ich denjenigen gar umarmen? Das ist was, was vielen von uns sehr schwer fällt, dieser enge Kontakt. Das fällt auch mir sehr schwer.
Ich habe Sie heute Morgen mit Handschlag begrüßt. War das okay?
Ja, das war gut so. Das habe ich inzwischen gelernt und das ist schon auch in Ordnung. Wenngleich ich das im Krankenhaus doch oftmals vermeide, aber da kann man das ja auch ganz gut mit der möglichen Ansteckungsgefahr erklären. Mhm. Ja, und ansonsten, glaube ich, ist so der Einstieg in ein Gespräch, das ist so eine ganz große Schwierigkeit. Von mir aus würde ich nie ein Thema wie zum Beispiel das Wetter anfangen. Wenn mich das nicht tatsächlich als spezielles Interesse interessiert, dann machen wir das eben halt nicht.
Also das heißt, Sie müssen das erlernen oder lassen das gar nicht zu, wenn es Sie nicht interessiert?
Ja, beides. Also ich habe natürlich schon einiges erlernt, weil so ganz ohne Smalltalk kommt man natürlich im Alltag auch nicht zurecht, gerade auch im Beruf nicht. Aber gerade so im Privaten ist es für mich schon auch sehr entspannend, so sein zu dürfen, wie ich bin und nicht unnötig viel Smalltalk halten zu müssen.
Mhm. Wo merken Sie denn, ich benutze jetzt das Wort nochmal, diese Behinderung im Alltag am stärksten?
Ich merke sie am stärksten schon im Kontakt mit anderen Menschen. Also ich habe nur ganz, ganz wenig Freunde. Ich habe keinen Partner, ich habe keine Kinder. Ich bin größtenteils eben alleine. Habe mir jetzt eine kleine Wohnung zugelegt und merke schon, dass mich das an meine Grenzen bringt, weil ich abends da eben alleine dort sitze und schon Gefahr laufe, auch zu vereinsamen. Mhm. Ja, und zum anderen eben auch so den Alltag zu gestalten. Also so diese ganz lebenspraktischen Dinge, die sind auch immer wieder sehr schwierig.
Das kann zum Beispiel der Gang zur Reinigung sein oder einkaufen. Das hat nichts mit dem beruflichen Alltag zu tun, was ja, glaube ich, ein Gelände ist, was Ihnen Sicherheit gibt. Sehe ich das richtig?
Ja, genau.
Wenn ich nicht wüsste, dass Sie diese Erkrankung haben, könnte ich das merken?
Also viele Menschen merken es so auf den ersten Blick nicht. Auf den zweiten Blick merkt man dann vielleicht, die ist ein bisschen auffällig, die ist ein bisschen merkwürdig. Auch meine neue Nachbarin hat es so irgendwie festgestellt. Ich habe eine sehr, sehr nette Nachbarin, die mit mir Tür an Tür wohnt. Mhm. Und die hat mir dann beim zweiten Kontakt gesagt, ach, du wirktest so komisch. Und da habe ich gedacht, ich google dich einfach mal. Und ja, das fand ich eigentlich ganz spannend, dass sie dann sich auf diese Weise informiert hat und wir haben wirklich ein super gutes Verhältnis und das ist sehr schön mit ihr.
Mir fällt auf, wenn wir beide jetzt hier gegenüber sitzen, dass wir eigentlich seitdem ich sie unten am Haupteingang abgeholt habe, noch keinmal Blickkontakt hatten. Gehört das auch dazu?
Ja, ich gebe mir Mühe, aber ich weiß schon, dass das auffällt. Das ist sowas, was mir auch wirklich sehr schwer fällt. Also ich kann immer mal so kurz jemandem in die Augen gucken, aber wenn ich so lange Zeit mich auf die Augen von jemand anders konzentriere, dann kriege ich nicht so wirklich mit, was er sagt. Und das bringt in dem Fall ja dann auch nichts.
Wie lösen Sie Konflikte? Denn wir alle haben ja in unserem beruflichen Alltag Konflikte, wo wir etwas mit Kollegen klären müssen, in einem Vier-Augen-Gespräch, in einer größeren Runde. Mhm. Ist das ein Thema, was Ihnen Schwierigkeiten bereitet oder können Sie damit umgehen? Und wenn ja, wie?
Ja, Konflikte sind natürlich sehr schwierig und immer wieder eine große Herausforderung für uns. Ich habe das Glück, dass ich eben schon sehr lange mit denselben Kollegen arbeiten darf in meinem Team auf meiner Station und habe das Glück, dass sie eben auch Bescheid wissen über meine Schwierigkeiten. Ja gut, am Anfang habe ich mich das nicht getraut und das war erstmal so ein vorsichtiges Abtasten, aber ich bin einfach jemand, der Wert auf so ganz exakte Sprachweise, Ausdrucksweise legt. Und wenn die Kollegen dann, wenn wir gesagt haben, um 8:30 treffen wir uns und die kamen 8:55, dann habe ich sie immer kritisiert, weil sie halt ein bisschen zu spät gekommen sind. Und ja, ich glaube, die haben am Anfang schon sehr oft gedacht, was ist denn das für eine blöde Kuh? Und das hat mir nicht sehr viele Sympathien eingebracht. Und heute wissen die einfach, dass das meine Art ist und dass es oft auch ein ungeschickter Versuch war, mit ihnen in Kontakt zu kommen.
Pünktlichkeit ist generell etwas, was Ihnen dann wichtig ist oder gehört das mit dazu, pünktlich zu sein?
Pünktlichkeit.
Das ist eigentlich eine schöne Eigenschaft.
Ja, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Und das sind schon Eigenschaften, die die meisten autistischen Menschen mitbringen und wo man sehen kann, dass autistische Menschen doch auch sehr gute Arbeitnehmer sind. Und zum Beispiel eben Detailgenauigkeit. Wir können oft sehr kleine Fehler erkennen, die andere Menschen nicht sehen können.
Also die Scheu, die vielleicht ein Arbeitgeber hat, jemanden mit Autismus einzustellen, ist häufig unbegründet, was die fachliche Arbeit angeht. Es könnte etwas, sagen wir mal, schwieriger werden beim Anlauf im sozialen Miteinander.
Ja. Also oftmals brauchen wir jemanden, der für verschiedene Rahmenbedingungen einfach auf uns zukommt. Das ist hier an der Pforte ganz schön gelöst. Da kam die Mitarbeiterin gleich auf mich zu, hat mir einen Ausweis in die Hand gedrückt. Und so bräuchten wir das eben auch im Beruf. Dass man nicht fragen muss, wie kriege ich meinen Firmenausweis, wie kriege ich meinen Schlüssel. Das würde uns vieles erleichtern, einfach die passenden Rahmenbedingungen.
Christine Preismann hat uns im Juli mit in ihre Welt genommen und konnte uns einen Eindruck verschaffen, wie sie als Autistin lebt. Ein bewegendes Gespräch 2016, das mich hier im hr3 Sonntagstalk sehr berührt hat. Das ganze Gespräch mit ihr gibt's übrigens zum Nachhören auf hr3.de. Ja, hier ist der hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Boyband-Fans sind ja ganz treue Seelen. Das habe ich hier in der Redaktion gemerkt, als die Nachricht durchsickerte, dass Eloy de Jong in diese Sendung kommen würde. Caught in the Act. Eine der Boybands der 90er. Und da war kein Halten mehr. Nach den großen Erfolgen war es um Eloy und seine Kollegen aber etwas stiller geworden. 1999 sorgte dann sein Coming-out für Schlagzeilen. Als Teil einer Boyband bleibt man ja ewig mit den großen Hits verbunden, ob man will oder nicht. Ob Eloy da einen ganz bestimmten Song im Kopf hat?
Ich glaube für alle, dass das bekannteste Lied ist natürlich Love is Everywhere.
Ja.
Aber ich kann das noch immer hören, weil großer Erfolg hat damit angefangen. Und ja, das ist natürlich cool.
Kennt deine Tochter schon deine Songs?
Ja, die singt mit. Und Papa ist dann immer ganz stolz. Dann sagt er, hey, guck Papa am Fernsehen heute. Und dann guckt sie eine Minute, sagt sie, ja, aber das kenne ich schon. Und dann läuft sie nach einer Minute wieder weg und geht in die Zimmer spielen. Und dann denke ich, naja, ist auch viel besser so. Ich meine, für Indie ist das normal. Und, ja.
Als du so viel unterwegs warst, so jung mit der Boyband, hattest du natürlich ein ganz anderes Leben als heute. Was bedeutet dir Familie?
Ja, Familie ist so wichtig. Ich bin ganz jung, ganz erfolgreich geworden und beroemd. Mein Jugendtraum ist ganz schnell Wahrheit geworden. Aber ich habe dann eigentlich nicht die Basis im Leben gut gehabt.
Die Wurzel.
Ja, natürlich. Und das ist so wichtig. Und ich glaube, das bemerkt man viel mehr noch, wenn das Erfolg nicht mehr da ist. Dann denkt man, wow, okay, das ist wirklich wichtig ins Leben. Und ich liebe meine Karriere. Ich finde es super, dass u wieder durchstaat, jetzt miteinander. Aber ich weiß auch, dass mein Zuhause super in Ordnung ist. Ich habe meine eigene Familie gegründet, eine Tochter. Wir haben ein glückliches Leben miteinander. Und das ist wichtig.
Was bist du für ein Vater? Bist du ein redseliger Vater? Bist du ein Knutschvater? Bist du ein wilder Vater? Was für ein Vater bist du?
Na, ich bin ganz konsequent. Ja, das braucht man zu sein mit einer kleinen...
Ah, du bist ja strenge.
Ja, eigentlich schon. Ja. Aber wir mischen das gut ab. Und das Gute mit zwei Papas, wir hören auch... Wenn Indy sagt Papa, dann hören wir schon, wie das dann klingt, die Papa. Ob die dann Ibo oder mich meinst. Und dann, wir haben unsere eigenen Verantwortlichkeiten da. Und, aber konsequent sein ist schon wichtig.
Hättest du dir damals gedacht, dass du heute so glücklich sein würdest mit Partner und Kind?
Das war immer in mein Herz, aber das hat lange Zeit gefühlt, dass die zwei Lebens nicht miteinander eins sein konnten. Mhm. Ich habe ganz jung getraumt, um erfolgreich zu werden, beroemd. Aber ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ich stehe nicht auf Frauen vor einer Beziehung, aber auf Männer. Und um das natürlich zu mischen mit ein prominent sein in einer Boyband, ist nicht so einfach. Ja, privat war nicht möglich.
Wussten
eigentlich.
Das eigentlich die anderen Bandmitglieder, dass du schwul bist?
Bei Anfang nicht. Habe ich später erst erzählt. Und das war auch so eine Geschichte. Mein Manager hat dann gesagt, ja, das geht nicht. Wenn du wirklich das Leben willst, dann hast du keinen Platz in die Gruppe. Das war zu, ja.
Eigentlich dramatisch, wenn man das heute sagt. Meinst du, es geht jungen Musikern heute auch noch so?
Ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, dass die Freiheit da ist. Aber lese die Zeitungen und gucke auf das Internet, wie in vielen Ländern das noch immer ein Problem ist. Mhm. Ich meine, mein eigener Vater war homophob. Mhm. Das war dann in Holland und das waren dann meine eigenen Familien. So, da sind überall noch Familien. Ja, die das nicht cool finden. Aber ich sage immer, es ist keine Wahl. Ich meine, das ist so. Das ist mein Herz, so fühle ich. Und,
du setzt dich auch sehr dafür ein. Also du machst sehr viele Kampagnen, sprichst Klartext gegen Homophobie. Ja, und es gibt eben auch Länder in diesem Europa, nicht nur in arabischen Ländern, in denen Homophobie noch immer ganz stark verbreitet ist. Das muss dich doch eigentlich wütend machen.
Ja, Ich glaube, ich kann helfen, durch meine Geschichten zu teilen. Hätte ich früher ein Beispiel gehabt, das mich helfen kann, um einen Coming-out zu erleben. Jetzt kommen da viele Leute zu mir, die sagen, ja, deine Geschichte. Ich bin zu meinen Eltern gegangen mit einem Bild von dich. Die haben dann gesagt, okay, Papa, diese Junge ist auch schwul.
Ja.
Meine Geschichte kann dann helfen, um einen Coming-out zu erleben. Und jetzt auch, ich habe eine Tochter. Das passiert auch noch nicht ganz viel, auch nicht in Deutschland, glaube ich.
Also da bist du auch ein Vorreiter.
Ja, das ist super. Aber ich mache das nicht, um ein Vorreiter zu sein, sondern um mein Leben zu leben. Und ich hoffe, dass mehr und mehr die Leute in das Leben leben können, was sie willen.
Wo hattest du denn dann dein Outing?
Ich war nach Cold in the Act, war ich 4 Jahre zusammen mit Stephen Gately von Boyzone. Und wir haben natürlich totaal das gleiche Leben gelebt. Wir waren beide in einer Boyband, beide erfolgreich und beide schwul. Und beide haben wir dann immer dem Angst gefühlt, jahrelang, wenn dem Telefon gegangen ist. Oh my god, it's die Presse, die wissen jetzt, dass ich schwul bin. Das war immer, das haben wir so gleich gefühlt. Und dann sind wir wirklich einmal angerufen von unseren Presseagenturen in England. Und die haben dann gesagt, es ist ein Typ von einer Boyzone-Tour. Ich glaube, ein Sicherheitsmann oder ein Cateringmann, weiß ich nicht mehr genau. Und er hat die Geschichten über euch beiden angeboten an die Zeitungen für viel Geld. Und dann bin ich mit Steven, wir haben dann ein Haus in Irland und in Holland gehabt. Und ich bin dann in Holland, sind wir die Straße aufgegangen, zusammen gelaufen, haben wir gesagt, okay, dann erzählen wir das jetzt selber. So, wir haben dann ein großes Interview gegeben in England. Und ja, dann ist das vandaar nach so viele Länder gegangen, dass die Geschichte von zwei Boyband-Männer, die dann zusammen in einer Beziehung sind. Und das war dann unsere Coming-out. Ja, aber wir haben das natürlich auch zusammen geteilt. Dann. Das ist natürlich auch ein bisschen, dass man denkt, wow, okay, wie reageren jetzt Fans von früher? Und da sind natürlich ein paar negative Berichten auch gekommen, aber 90% war positiv.
Wie hast du dich danach gefühlt?
Freiheit in mein Herz.
Sympathisch, entspannt. Eloy de Jong bringt es auf den Punkt. Freiheit ist das Wichtigste. Und das war eine der vielen schönen Begegnungen hier im hr3 Sonntagstalk im vergangenen Jahr. Und gleich hören wir eine Frau, die ihr Leben gerne am Tresen, am Mikrofon und auf der Bühne verbringt. Auch sie war letztes Jahr bei mir zu Gast. Überlegen Sie mal selbst. Wenn der Kater nicht so schwer ist, wer mag das wohl sein? Bis gleich. Wir starten gemeinsam ins neue Jahr mit einigen Höhepunkten aus dem hr3 Sonntagstalk von 2016. Und die letzte macht bekanntlich die Tür zu. Sie ist eine leidenschaftliche Sängerin. Sie hat ein neues Album, das heißt Ich bin die. Und die sitzt regelmäßig im Schellfischposten am Tresen und empfängt ihre Gäste. Vor ein paar Wochen war sie mein Gast, Ina Müller. Und mit dieser Frau kommt man in einer Millinanosekunde sofort ins Gespräch.
Eine Freundin sagte neulich zu mir, komisch Ina, aber du bist die Einzige, wenn du mal kochst, und ich koche selten, wo der Hund nicht zum Betteln an den Tisch kommt.
So,
findest du das nicht das Allerschlimmste, was man über einen Menschen, nachdem er versucht hat, jemanden zu bekochen, sagen kann? Dass ihr Hund, der immer bettelt, zu mir
ich
nicht an den Tisch kommt.
Ich kann mich dir auch gar nicht am Herd vorstellen oder in der Küche.
Ich auch nicht. Ich stehe auch nicht so richtig. Ich mache so Dinge dann warm. Ehrlich gesagt mache ich Würstchen warm. Es gibt so Bio-Putenwurst und dann so mit Senf.
Lecker.
Heiße,
ich esse die manchmal
heiße,
kalt.
Ja, und kalt nachts natürlich.
Ja, ja, klar.
Aber das wäre dann zu viel verlangt.
Apropos Gossip. Stimmt die Geschichte, dass du für Natalia Ambrulia mal ein Paket angenommen hast?
Ja, weil ich in ihrer Butze gewohnt habe. Das wusste sie aber
als
nicht.
Untermieterin.
Und ich auch nicht. Und in Ding Dong, können Sie bitte ein Paket für Natalia Ambrulia? Weil in London, in Notting Hill, die haben da keine Namen an der Klingel. Und dann wurde ich irgendwie so drauf aufmerksam. Und dann habe ich sie gegoogelt und gesehen, dass vor dem Haus, wo ich da wohnte, sie mit Prince Harry im Auto gesessen hätte und geknutscht hat. Die hatte einen Knutschwert. Verhältnis mit Prince Harry.
Oh mein Gott, und damals gab es noch keine Handys und du konntest es nicht fotografieren?
Nein, aber ich habe sie nicht da gesehen, das stand in der Presse. Aber ich war in dem Haus, wo damals das Auto von Prince Harry stand. So war ich da drauf in London. So toll fand ich das.
Warst du so hinter der Gardine, hast die Scheibe so von innen angeatmet?
Nein, wirklich nicht. Neulich sagte ein Mädchen zu mir, ich habe dich auf Instagram gesehen, du hast ja bei Instagram ein Foto von dir gepostet. Dann sag ich, nee, das kann nicht von mir sein, weil ich bin überhaupt nicht bei Instagram. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich da hinkomme zu Instagram und wie ich da wieder wegkomme. Früher war es so schön, dann kamen die Leute und haben gesagt, kann ich eine Autogrammkarte haben? Und dann konnte man immer sagen, oh, leider habe ich gerade keine dabei. Hatte ich auch nie. Und heute kommst du ja nicht mehr drum und können wir ein Foto machen?
Ja. Bist
man
du bei der
aus
Kontrolle?
Wie der letzte oder? Schluck Wasser an der Kurve und du musst immer sagen, Sei nicht so eitel, Ina. Natürlich kann man ein Foto machen.
Ja, klar. Während du bei der Flughafenkontrolle stehst, die Arme hochhältst mit zwei Schwitzflecken unterm Arm,
kann man ein Foto machen. Und dann muss, dass du im Fernsehen ja witziger bist.
Ja, stimmt.
Als ohne Socken und gerade die Arme hoch hast in der Radarkontrolle.
Also, du hast gesagt, ich komme vom Land und das haben wir in dem Song, den wir eben angespielt haben, Dorf bleibt Dorf, auch noch immer so ein bisschen dieses Land oder dieses Dorfleben in dir. Was meinst du damit?
Dass es immer noch so Sachen gibt. Ich habe zum Beispiel immer noch ein Auto und brauche es überhaupt nicht. Und das ist wirklich noch so ein Bleibsel. Man hat ein Auto und das war einfach so. Du wirst 18 und machst mit 17
Weil du sonst auch irgendwo nirgendwo hinkommst.
Weil ich, das ist mein Tor zur Mobilität, also meine Chance wegzukommen, wenn was ist. Das ist auf jeden Fall noch sehr in mir drin, dass ich nachts mit dem Auto rumfahre, wenn ich nicht schlafen kann und irgendwas überlegen muss. Ich fahre dann so durch Hamburg.
Machst du wirklich? Ja. Finde ich aber ganz schön mutig, abends einen Parkplatz weggeben in Hamburg
und
dann rumfahren.
Ich habe eine Garage und ich habe ungefähr 5 Pfefferspray-Dinger bei mir, die mir jedes Mal bei der Flughafenkontrolle wieder abgenommen werden.
Aber weil du Angst hast im Parkhäusern.
Ja, und jetzt laufe ich dann immer wie so ein Zombie durchs Parkhaus, brülle laut und habe 2 Sprühflaschen, damit ich nachts wieder fahren kann.
So, Lieblingslied von unserer Redaktionsleiterin, wenn du jetzt aufstehst, finde ich auch ganz schön.
Ja, finde ich auch ganz schön.
Ich mag aber auch gerne Zimmer 410.
Mag ich auch sehr. Ich mag den Anfang vor allen Dingen sehr. So fängt's an.
Und woher
und alle
weißt,
gucken mich im Studio an und sagen, das können wir nicht machen, das ist so scheußlich. Aber ich finde es irgendwie ganz schön.
Und woher weißt du, wie viel Eieieieiei?
Weil man das weiß, weil das ein Takt ist.
Ach so, siehst du, das habe ich ja nicht, Taktgefühl.
Warum, wie kann man eigentlich kein Taktgefühl haben?
Ich weiß es nicht.
Das braucht man doch in allen Lebenslagen.
Nein. Und das hat mich echt, ich habe mich wirklich auf dich gefreut in deiner Sendung, Ina. Das hat mich sehr gestresst mit diesem Singen und im Takt sein. Und dann habt ihr alle so ein bisschen mitleidig geguckt.
Dev Buck war mit dir in der Sendung. Den haben wir ja rausgeschnitten, gesanglich. Da kamst du ja noch richtig gut weg.
Ja, stimmt, wenn man drin bleibt, weil ich glaube, nur laut gebrüllt.
Hat man es schon mal geschafft.
Das macht man eigentlich, wenn man zu dir kommt als Gast und will nicht trinken.
Das haben wir immer wieder, dann kläre ich das. Ich bin jetzt ja nicht, das ist ja total bescheuert, dann zu sagen, hier wird aber jetzt Bier getrunken.
Also, nee, das kannst du ja nicht sagen. Nee,
ich trinke ja auch oft alkoholfreies Bier. Ich kann das auch nicht immer.
Ach, du bist so.
Ich bin doch keine Maschine.
So drauf.
Ich trinke halt manchmal auch immer noch. Dein das, Kind höre ich hinten.
Nee, das kann nicht sein.
Laut, guck, dein Kind steht vor der Tür. Ich möchte jetzt was.
Das Kind weiß, wenn Rotlicht an ist, darf es nicht reinkommen.
Okay.
Hast du einen Hund?
Nee, ich schaff das nicht. Nee, ich schaff das nicht. Den
hast du Pflanzen?
Nein, ich habe Plastik, aber ich mag Steine. Kleiner Scherz, ne? Das ist jetzt ein kleiner Scherz.
Kakteen und Steine.
Ja, das ist natürlich jetzt ein kleiner Scherz.
Ja gut, also du kümmerst dich halt gerne. Oh nee, du hast doch jemanden ab und zu, der bei dir ist da, ne? Hier,
ja,
Johannes,
ja.
Kommt der noch vorbei,
genau.
Oder?
Ja, na, ja klar kommt der vorbei.
Oder? Aber ihr
ja,
wohnt doch, nicht
wir
zusammen.
Wir besuchen uns gegenseitig und wir wohnen aber nicht
Perfekte
zusammen.
Perfekte Lösung.
Ja, ich glaube auch. Und es gab so Momente in den langjährigen Beziehungen, die ich hatte, wo ich dann dachte, ah, ist ganz schön, wenn er jetzt mal weg wäre. Und ich finde den anderen, sich wegzuwünschen, halt so tragisch.
Meine Mutter hat mir geschrieben, dass wir beide durchgeknallt sind.
Ach, wirklich?
Warte mal eben. Ihr seid beide echt durchgeknallt. Mama.
Komm, lass uns über Linsen sprechen.
Ja, schnell, mach.
Ich sehe euch hier gerade alle mit euren Brillen rumlaufen. Und ich habe mir hinten meine Linsen raussprengen lassen und mir Trifokallinsen reinmachen lassen. Und ich hatte immer so 3 verschiedene Brillen. Eine für zu Hause, eine
immer gesucht,
für
eine auf dem Kopf.
Sobald du auf dem Pott sitzt und was lesen willst, musst du wieder mit Hose schon unten nochmal durch die ganze Wohnung. Ich hatte mir dann irgendwann eine Brille ans Waschbecken gebunden, schon, um die nicht immer mit rauszunehmen. Und das ist jetzt alles vorbei. Ich muss nicht immer diese Gleitsichtbrille
beim
dabei
Küssen
tragen.
Ist es auch besser.
Auch besser. Immer hast du eine Nase auf der Brille irgendwie.
Ja, hat Johannes auch immer gestört. Und er hat gesagt, Schatz, mach die Brille ab.
Nee, Johannes hat zum Beispiel auch gesagt, du siehst mit Brille nicht so gut aus wie ohne. Mit Brille sieht immer aus, als wäre schon was kaputt.
Ja, ich glaube, wenn man sowas von sich sagen kann, ohne dass tatsächlich etwas kaputt geht, dann scheint die Beziehung von Ina Müller und Johannes Oerding ja wirklich perfekt zu laufen. Auch schon wieder ein bisschen gruselig, oder? Diese Sendung läuft auch 2017 jedenfalls perfekt. Jeden Sonntag von 10 bis 12 hören Sie den hr3 Sonntagstalk mit Menschen, die etwas Bewegendes, Berührendes oder Spannendes zu erzählen haben. Und genießen Sie jetzt den ersten Tag des Jahres. Werden Sie langsam wach, seien Sie gut zu sich, gut zu 2017 und dem Zauber dieses Neuanfangs. Und wenn unsere Sendung Appetit gemacht hat auf mehr, die kompletten Gespräche zum Nachhören gibt es auf hr3.de. Und dieses Best-of gibt es, wie immer, als hr3-Podcast. Wir hören uns am kommenden Sonntag wieder. Tschüss, bis dann. Gutes neues Jahr. Bärbel Schäfer.